Ja, wann hast du dein erstes Handy bekommen? Mit wie vielen Jahren?
Oh, das war mit 14 ein Smartphone, war das das erste Smartphone und das musste ich mir selbst organisieren. Meine Eltern haben mir nur schon älteres Tasten-Nokia-Telefon gegeben.
Sehr schön. Welche App öffnest du am häufigsten?
Die Slack-App für die interne Kommunikation, dicht gefolgt wahrscheinlich von der E-Mail-App.
Welche technologische Innovation wünschst du dir am meisten?
Klimaneutrales Fliegen.
Oh.
Hast du ein Vorbild in der Tech-Welt?
Schwierig. Ich habe nicht so wirklich Vorbilder. Ich finde viele, viele Menschen sehr inspirierend. Und ich finde es vor allem auch interessant, wie man Emotionen mit Technologie verbinden kann. Das heißt, wenn wir so in Richtung Disney und Co. gucken, das finde ich persönlich immer sehr faszinierend.
Und woran denkst du als erstes, wenn es um Digitalisierung geht?
Dinge zu vereinfachen und besser zu machen für die Menschen.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Tja, und die Stimme, die wir gerade gehört haben, die gehört zu Nils Feigenwinter von Bling. Hallo Nils, schön, dass du da bist.
Hallo zusammen, danke vielmals für die Einladung.
Hallo.
Ja, sehr gerne, denn wir freuen uns auf die Folge mit dir. Du gehörst zu den Top 30 unter 30 vom Forbes Wirtschaftsmagazin. Warum, erfahren wir gleich. Du hast während deiner Schulzeit in der Schweiz schon einiges gemacht. Du warst unter anderem Kindermoderator im Schweizer Fernsehen und hast eine große Schüler- und Studentenzeitung mit an den Start gebracht und dann nebenbei auch noch festgestellt, dass deine Mitschüler und vielleicht auch du selbst gar nicht mal ganz so viel Ahnung haben vom Thema Geld und Finanzen. Und aus solchen Feststellungen entstehen ja manchmal Ideen, wie in deinem Fall auch. Damit hast du dann Bling gestartet, ein Family Fintech, und dafür bist du dann von der Schweiz nach Berlin gezogen.
Ja, ich stelle die Frage nicht, warum Berlin, weil Berlin ist ja logisch, ist die schönste Stadt der Welt. Und
dem würde ich jetzt potenziell vielleicht ein bisschen widersprechen.
Echt? Oh, also, ne, egal, wollen wir nicht über die Stadt reden, aber Berlin, weil dato noch die Startup-Hauptstadt Deutschlands, oder warum, was ist da schöner?
Ich bin jetzt nicht nach Berlin gezogen, weil ich Berlin so eine grundschöne Stadt finde, tatsächlich, sondern ich bin nach Berlin gezogen, weil Berlin wie keine andere Stadt hier in Europa Startup und Entwicklung und Innovation ausstrahlt. Und es war tatsächlich so, dass mein Co-Founder Leon, der war schon in Berlin und der entsprechend war es dann für mich einfach, nach Berlin zu kommen. Mhm. Und wir haben dann gesagt, wir gründen hier Bling. Auch mit dem Anspruch natürlich, dass wir ein sehr schnell wachsendes Fintech aufbauen, also ein sehr schnell wachsendes Finanz-Digitalisierungsunternehmen. Und das ist uns hier, glaube ich, ganz gut geglückt. Und mittlerweile fühle ich mich tatsächlich sehr wohl in Berlin. Wir haben hier über 30 Personen, die arbeiten, ein tolles Team. Unsere Investoren kommen auch viele selbst aus Berlin. Von dem her, die Wege sind kurz und dafür ist Berlin natürlich tiptop.
Jetzt muss ich gerade, bevor wir, was macht Bling überhaupt, kommen. Hat das was mit diesen, die Namensgebung, was mit dem Song zu tun, mit Peter Fox? Ich weiß nicht, oder war das Seed selber? Dieses deine Augen machen Bling? Keine Ahnung, kam mir nur gerade so in den Kopf.
Und alles ist vergessen, genau. Ja, den Song kenne ich auch, ist bei uns aber keine Telefonwartemusik. nee, der wäre eigentlich noch ganz lustig. Es ist tatsächlich so, dass Bling hat eigentlich zwei Bedeutungen. Zum einen Bling, Bling, ne, Geld, macht Bling, Bling. Und zum anderen, wenn man was verstanden hat, ja, dann macht es irgendwie auch Bling so am Kopf. Und wir versuchen ja sowohl den Geld, geht es ja mit unserer Karte, aber auch den Umgang mit Geld zu vermitteln, mit Finanzwissen und damit auch irgendwie das Bling im Kopf auszulösen.
Mhm. Ja, genau. Vielleicht erzähl mal kurz mal, was ihr macht. Ihr macht halt für Kinder, also für Familien eher und vor allen Dingen für Kinder, dass die lernen, mit Geld umgehen und auch mit echten Geld dann umgehen. Also nicht nur in der Theorie, in der Bildung, sondern von vorn bis hinten.
Ja, sehr gerne. Also ich kann es ja nochmals ein Stück weit beschreiben. Die Idee damals war, wie schaffen wir es, dass Kinder und Jugendliche den Umgang mit Geld lernen können, weil ich selbst einfach frustriert war. Ich konnte zwar irgendwie eine französische Gedichtanalyse, so in der Theorie zumindest, aber irgendwie so den Umgang mit Geld habe ich in der Schule nicht gelernt. Und das habe ich selbst gemerkt, dass das einfach ein sehr großer fehlender Wissensteil ist, ein sehr praktisch und wichtiger Wissensteil, weil eine Gedichtanalyse muss ich jetzt nicht jeden Tag machen, den Umgang mit Geld sollte ich eigentlich schon beherrschen. Und dann habe ich mir überlegt, wie können wir das ändern? Und für mich gab es so wie zwei Varianten. Entweder ich warte irgendwie auf eine Bildungsreform und es ist warten nicht so mein Ding, oder ich mache es irgendwie selbst. Und dann hatte ich mit Leon zusammen die Idee, Hier mit der Blink-App und mit der Blink-Karte, vielleicht kurz zur Blink-Karte. Mit der Blink-Karte können Kinder und Jugendliche selbstständig bezahlen. Mit der App lernen sie den Umgang mit Geld und die Eltern haben eine eigene App-Ansicht, mit der sie alles im Blick behalten. Und so ist dann eigentlich die Idee und auch das Produkt Blink entstanden.
Aber dann können wir darauf schließen, dass das Bildungssystem in der Schweiz jetzt auch nicht besser ist als bei uns?
Ich würde jetzt gerne sagen, da ist alles wunderbar, aber tatsächlich habe ich auch dort nichts über den Umgang mit Geld gelernt. Und ich glaube, es ist ein globales Phänomen, dass wir wahrscheinlich eher einen theoretisch geprägten Unterricht haben und dann in der Praxis doch auch mal schnell überfordert sind. Und das finde ich persönlich sehr bedenklich. Ich glaube, es braucht am Ende des Tages beides. Aber die Priorität, gerade Umgang mit Geld, ist etwas, das haben wir alle. Ich nehme nach stark an, auch ihr.
Ja, um jetzt den Umgang mit Geld zu lernen, brauche ich erstmal welches? Manche Kinder kriegen vielleicht ihre 10 Euro oder 25, je nach Alter. Wer nutzt eure Karte so? Sind das eher so die wohlhabenderen Eltern, die ihren Kindern genug Geld geben, damit sie auch mehr machen können, als nur einen Lutscher kaufen? Also es geht ja darum, dass sie lernen, mit Geld umgehen. Das heißt auch sparen lernen, also was zurücklegen und irgendwas ansparen, vermute ich.
Ja, ich glaube, worum geht's bei Blink? Es geht darum, Geld zu verdienen, zu sparen und dann auch nachhaltig auszugeben. Und das sollte alles im Gleichgewicht stehen. Mit der Karte, da kann ich als Elternteil ganz einfach Geld draufladen, auch Verwandte, und ich kann das Taschengeld auch automatisch planen. Das heißt, es geht immerhin schon mal nicht mehr vergessen, was ja auch wichtig ist. Häufig geht das Taschengeld dann irgendwie vergessen. Das heißt, du schuldest mir noch für 4 Wochen Taschengeld. und das passiert bei Blink zumindest nicht mehr. Ich kann auch für Aufgaben Incentivierungen machen. Das heißt, sagen, du bekommst Taschengeld, wenn du im Haushalt mithilfst. Also es haben wir sehr viele Funktionen in der Blink-App, die da unterstützen. Und tatsächlich ist es so, dass das eigentlich schon ab kleinen Beträgen Sinn macht, insbesondere weil bei uns die Eltern häufig nicht nur das Taschengeld geben, sondern auch das sogenannte Budgetgeld. Das heißt, auch für den Friseur, vielleicht für das Spotify-Abo, für die Kleider. Das heißt, gerade wenn die Kinder etwas älter werden, kann es sinnvoll sein, mehr Budgetverantwortung zu geben, so dass man danach lernt, das alles einzuteilen, dass man auch merkt, das wächst alles nicht auf Bäumen. Das kommt nicht irgendwie von irgendwo, sondern muss man irgendwie auch sparen und das muss man auch im Griff behalten. Und vielleicht noch zur Frage, wer nutzt Blink? Blink nutzen über 50.000 Familien jetzt 1,5 Jahre nach Start von Blink. Und die sind bunt gemischt. Und das war uns auch ganz wichtig, dass wir alle Familien unterstützen können in Deutschland, für die das Thema Taschengeld, Geld, aber auch Finanzkompetenz eine Herzensangelegenheit ist.
Da würde ich gerne noch mal kurz einflechten, weil du sagst, Budgetverantwortung und so weiter. Streamingdienste, da fiel mir dann ein, meine jüngste Tochter ist 17, die ist noch nicht 18 und es ist für sie immer noch nicht möglich, eigentlich ein Amazon-Konto zu führen oder ein Apple-Konto. Und eigentlich, sie muss quasi immer noch über die Familienfreigabe und so weiter. Also Budgetfreigabe, schön gut, aber wie sollen die denn das bezahlen, wenn sie nirgendwo offiziell wirklich auftreten können als Kunde, als Nutzer oder ähnliches?
Das geht ja eigentlich schon. Also wir haben in Deutschland die gesetzliche Grundlage des Taschengeldparagrafen. Das heißt, ich kann die Einkäufe selbst machen. Gerade auch Friseur kann ich selbst bezahlen. Ich kann in Haarlem gehen und meine Kleidung selbst bezahlen, auch die Socken und alles, was dazugehört. Und unsere Karte funktioniert auch im Internet, sofern es die Eltern wollen, und funktioniert dann auch in jugendfreien Online-Jobs. Und es ist tatsächlich so, dass die Karte schon auch hinterlegt ist bei einigen Anbietern. Ich kann nicht gerade sagen, welche, aber vieles wird dann schon auch von den Kindern selbst bezahlt oder dann eben über diese Familienfreigabe und dann nehmen es die Eltern wieder runter. Das heißt beispielsweise, ich zahle für die ganze Familie das Netflix-Abo, aber dafür ziehe ich jeden Monat 2 Euro ab von deiner Blink-Karte. Das geht ja auch und so lässt sich das Ganze auch ganz gut umsetzen.
Also das ist ja dann am Ende fürs Geld ausgeben die Grundvoraussetzung, sprich ihr geht dann Partnerschaften mit den Einzelhändlern, mit den Plattformen ein oder wie funktioniert das genau? Oder mit Banken oder wie läuft das?
Nee, Blink ist eine Mastercard, das heißt, die funktioniert überall auf der ganzen Welt ganz automatisch, weil wir da übers Mastercard-Netzwerk gehen. Es ist eine Prepaid-Mastercard, das ist ganz wichtig, weil damit sind keine Schulden möglich. Wir wollen ja gerade, dass Kinder lernen, keine Schulden zu machen. Mhm. Alles andere wäre sehr kontraproduktiv und von dem her ist das in einem geschützten Rahmen. Ich sage immer, Blink ist ein bisschen wie ein Sandkasten, da kann man sich richtig austoben und man muss da keine allzu großen Sorgen haben, dass da was schief geht. Und natürlich gehört es da auch dazu, gewisse Fehler zu machen. Ich schaue gerne zurück, irgendwie damals, als ich das erste Mal so 5 Franken hatte, dann in der ersten Klasse zum Kiosk gegangen bin und mir 105 Rappen Kaugummis gekauft habe. Danach war mir so übel, dass ich wahrscheinlich jetzt nie mehr wieder übereinkaufe in dem Bereich. Und ich glaube, es ist besser, dass mir das passiert ist mit 8, 9 Jahren, statt als dass es mir dann irgendwie passiert ist mit einem Vertrag, den ich nicht mehr hätte kündigen können im Alter von 19 Jahren, wo es dann vielleicht nicht mehr um 5 Franken, sondern um 5.000 Franken gegangen wäre. Also ich glaube, das sind so diese Lernerfahrungen, die müssen passieren, diese praktische Erfahrung, und da unterstützt die Karte natürlich in einem sehr sicheren Umfeld.
Okay, ist das dann so eine Art wie ein Unterkonto von einem regulären Konto der Eltern oder ist das wirklich ein reines eigenes Konto für die Kinder im Namen der Kinder oder wie läuft das rein technisch?
Komplett separat, man braucht kein bestehendes Bankkonto, man braucht nichts. Es ist kein Bankkonto, sondern es ist eine Karte mit einem Guthabenstand. Auf dieses Guthaben kann ich via Überweisung einzahlen mit meiner eigenen Kreditkarte oder auch über andere Möglichkeiten. Also man bekommt das ja einfach Geld auf die Karte und auch in Echtzeit, zum Beispiel wenn das Kind mal ganz schnell Geld braucht, aber es ist dann nicht mehr so, dass das Kind noch ein klassisches Bankkonto bräuchte daneben.
Ihr habt ja eine Menge an Investoren schon an Land gezogen. Das ist ja eine ganz illustre Liste. So vom Ex-Fußballer André Schürrle, Verena Pauster, Felix Haas, also noch einige mehr. Wie kommt man an die dran?
Ich glaube, zuerst mal mit einer guten Idee, die Sinn macht. Wenn man die alle miteinander vergleicht und die nach den gleichen Nennern sucht, dann wird man feststellen, dass viele davon selbst eine Familie haben, viele davon selbst Kinder haben und sich selbst fragen, wie lernen meine Kinder den Umgang mit Geld und wie bekomme ich meine Familie gut und nachhaltig gemanagt. Und ich glaube, da ist natürlich Bling eine sehr schöne und authentische Lösung, die viele davon auch selbst jeden Tag im Alltag einsetzen. Und das finde ich sehr schön, dass es dann auch wirklich um die Idee und das Produkt geht und dass alle dahinter stehen können und dass wir nicht nur Business-Tipps bekommen, sondern natürlich auch Produkttipps, weil sie im Alltag selbst eingesetzt werden. Da haben wir natürlich ein großes Privileg, dass wir da so eine große und breite Unterstützung bekommen, jetzt auch schon seit vielen Jahren mit mehreren Finanzierungsrunden, auch mit institutionellen Investoren, die bei Bling investiert sind. Das ermöglicht es uns, dieses Produkt zu bauen, weil es ist sehr komplex und wir entwickeln es ja auch konstant weiter mit zum Beispiel jetzt dem Sparbaum für die Eltern oder der Elternkarte. Aber es ermöglicht uns eben auch, die Präsenz aufzubauen mit Werbung und Marketing und schneller zu wachsen.
Vielleicht auch dieser Bildungsaspekt, den habt ihr auch mit drin, dass da so eine, jemand wie Verena Pauster dann dadurch vielleicht auch angelockt wurde, sag ich mal, weil ihr habt ja auch diesen Education-Teil, ne?
Das ist sehr wichtig. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Unterschied zu einem traditionellen Kindokonto bei einer Bank, wo das Kind nicht mal weiß, wie viel Geld da drauf ist und geschweige dann wirklich Unterstützung mit dem Thema Finanzkompetenz bekommt. Das ist bei uns die Grundlage und wir haben ja auch bei uns eine Fachgruppe, es ist das sogenannte Education Board, was uns hilft, dieses Produkt pädagogisch sinnvoll weiterzuentwickeln. Also das ist uns wirklich sehr wichtig und da passiert sehr vieles in der Kinderansicht und ich glaube, das hat Verena sich auch überzeugt.
Jetzt habt ihr gegründet vor 3 oder 4 Jahren. Wenn du jetzt auf jetzt schaust, wie schaust du auf diese Reise? Also hättest du gedacht, dass ihr jetzt schon da seid, wo ihr seid, oder würdest du was anders machen? Ist ja noch recht jung.
Reise ist auf jeden Fall das richtige Wort und wahrscheinlich hat es sich immer so angefühlt wie so eine Reise auf einer Achterbahn, ne? So eine Achterbahnfahrt auf, rauf und hoch und dann wieder runter ins Tal und das gehört ja auch ein Stück weit dazu und das ist ja auch der Grund, weshalb es so viel Spaß macht, weil wir halt genau diese Startup-Reise auch lieben und ich glaube, das schönste Privileg ist es, dass wir wissen, dass wir ein Produkt haben, was für viele Familien unabdingbar ist und was sie wirklich sehr stark vermissen würden, wenn es uns nicht mehr gäbe. Mal ist es wieder ein sehr schönes Gefühl, irgendwo ein Kind zu sehen, das mit einer Blinkkarte bezahlt und stolz wie Bolle in die Landschaft lächelt. Ich glaube, das sind so die Themen, die uns nicht sehr stark motivieren und die dann auch immer wieder auch mal in schwierigen Situationen diese Motivation geben, die man eben auch braucht, um das durchzuziehen. Und ein Investor hat mal zu mir gesagt, das hier ist ein Marathon und kein Sprint. Ne? Und ich glaube, da hat es voll getroffen damit.
Ja. Aber du hast das ja direkt nach der Schule gemacht, ne? Also jetzt nicht noch studiert oder irgendwas. Ist das so ein, dann besonders mutig oder genau, also für dich auf jeden Fall ja offenbar genau richtig gewesen? Oder denkst du manchmal drüber nach, ich müsste noch nebenbei irgendwie studieren oder?
Es ist tatsächlich so, ich war bei der Uni eingeschrieben, tatsächlich. Das war ich auch der Plan. Ich habe daneben aber auch noch ein bisschen Beratung gemacht und ist ja auch nicht mein erstes Startup und habe dann schon auch gemerkt, dass mich einfach diese Praxis viel stärker fasziniert und dass ich da auch ein Stück weit diese Geduld, glaube ich, nicht mehr habe auf Frontalunterricht. Von dem her, als ich dann die Idee zu Bling hatte, da gab es irgendwie kein Zurück mehr und da war für mich komplett klar, die braucht vollen Fokus, weil so groß wie Bling jetzt ist, wäre es nie geworden, hätte ich da nicht kompletten Fokus drauf gegeben und hätten wir da nicht ein Team, was jeden Tag vollen Fokus drauf gibt, weil sowas lässt sich nicht daneben machen, braucht Fokus und macht Disziplin. Und von dem her, ich glaube persönlich Anfang 20 ist eigentlich ein ganz guter Startpunkt, um zu gründen. Gerade wenn man schon vorhin ein Stück weit unternehmerische Erfahrung sammeln konnte, auch schon einige Fehler vielleicht gemacht hat, auch immer wichtig, weil aus den Fehlern lernt man am meisten. weil man hat eigentlich sehr viel Zeit und man hat noch verhältnismäßig wenige Verpflichtungen. Hm. Und das ist auch das Konzept von Bling, ne? Also Learning by Doing, Learning mit der App, Doing mit der Karte. Und eigentlich trifft das auch sehr gut auf mein Leben dazu. Ich lerne jeden Tag neue Dinge und habe da das große Privileg, das mit einem tollen Team machen zu dürfen.
Wie lernen die Kinder nun? Sagt ihr denen, du hast hier noch 10 Euro, kauf dir mal eine schöne Versicherung, das passt. Eine Ausbildungsversicherung. Quatsch. Aber geht das so in die Richtung oder gibt es dann schöne Filmchen, die einem erklären, wie man, was eine Versicherung ist und dass du die lieber nicht abschließen sollst? Oder?
Es kommt wirklich aufs Alter an des Kindes. Also wir starten ja ab 7 Jahren, ab dann gilt auch der Taschengeldparagraf und da geht es wirklich darum, kleine Beträge mal zu sammeln, Spartöpfe anzulegen, vielleicht auch mal ein bisschen größer zu träumen, dass man das irgendwie sich wirklich finanzieren kann. Da gibt es zum Beispiel das Pony, ist ein sehr, sehr beliebter Spartopf, oder das Lego-Set. Das Lego-Set ist wahrscheinlich ein bisschen realistischer dann. Das hast du dann irgendwann auch mal zusammen nach Weihnachten. Da zeigen wir an, hey, bald ist Weihnachten. Vielleicht bekommst du da noch mal so ein bisschen Unterstützung. Dann geht's weiter mit 10 Jahren, wo das Kind danach irgendwie selbstständig unterwegs ist und danach selbstständig mit der Karte bezahlen muss. Das heißt, da hat's einen praktischen Nutzen. Und dann mit 14, 15, 16, da geht's dann tatsächlich auch um diese Finanzschule, wo es vielleicht danach mal um Versicherungen geht, wo wir vor allem auch auf lustige Videos setzen, auf Social Media, wo das sehr kinderleicht erklärt wird, also sprichwörtlich kinderleicht, weil wir da auch ein Kind haben, was anderen Kindern das entsprechend erklärt.
Ich denke gerade so drüber nach und merke, dass ich dann doch schon älter bin inzwischen. Ich glaube, ich habe...
Kannst du nicht mit Geld umgehen?
Nee, ich glaube, ich habe mal ein Taschengeld bar bekommen. Also so mit Geld in der Hand. Und aber das ist ja dann am Ende der große Unterschied. Oder ist das dann auch so eine Trendwende, dass Taschengeld auch nicht mehr bar gegeben wird und man eh eher diesen bargeldlosen Umgang lernen muss, was ja fürs, also weiß ich nicht, ist ja, sind ja nur irgendwelche Zahlen, die irgendwo virtuell rumschweben, die man vielleicht gar nicht so greifen kann, wie wenn ich jetzt einen 10-Euro-Schein von A nach B gebe.
Ja, absolut. Und deswegen gibt's ja unsere App. Also nur weil du irgendwie eine Karte hast, heißt es ja nicht, dass du weißt, wie viel Geld da drauf ist. Und das ist ja häufig das Problem, dass man bei traditionellen Banken wissen die Kinder gar nicht, wie viel Geld da drauf ist, geschweige denn ist es irgendwie kindgerecht illustriert. Und wir glauben nicht, dass die Blinkkarte das Bargeld ersetzt, sondern es ist eine tolle Ergänzung. Und entsprechend war uns da diese Visualisierung, diese einfache Verständlichkeit sehr wichtig. Es ist aber tatsächlich auch, ich sag mal, ein Trend, dass immer wie mehr Digitaltaschengeld vergeben wird, einfach weil es praktisch ist, weil das Taschengeld vielleicht, wo es früher für Bonbons hinhalten musste, heute vielleicht auch für irgendwelche Zusatzinhalte in Games genutzt wird. Und von dem her ist natürlich das Internet immer wichtiger. Und wir haben eine Studie gemacht mit Mastercard, wo wir auch sehen, dass bereits mehr als ein Viertel von allen Kindern mittlerweile das Taschengeld digital bekommen, tendenziell stark steigend.
Okay, 50.000 sagtest du, wie viele Kinder gibt es eigentlich so aktuell mal in Deutschland? Zwischen 7 und 16, keine Ahnung, ein paar hunderttausend. Was hindert die anderen daran, euch zu nutzen oder erreicht ihr die nicht? Sind die nicht so digital affin? Interessieren sich die Eltern nicht dafür? Oder bräuchtet ihr einen größeren Partner, zum Beispiel von mir aus eine Deutsche Bank, die euch dann vertreibt?
Also wir sind momentan eines der am schnellsten wachsenden Fintechs in Europa, gehören zu den Top 5 in Deutschland. Und wenn man sich anguckt, was für ein Budget wir haben, im Vergleich auch vielleicht zu den traditionellen Banken, haben wir ein sehr, sehr, sehr schnelles Wachstum. Wachsen deutlich schneller als viele andere auch Sparkassen. Also von dem her machen wir uns da wachstumsmäßig eigentlich wenig Sorgen. Es ist eher eine Herausforderung, das Wachstum stemmen zu können. Mhm. Man muss dazu auch sagen, Bling kostet ja auch Geld. Das heißt, wir finanzieren damit auch die Weiterentwicklung des Marketing und setzen auch darauf, dass wir nachhaltig wachsen können. Aber wenn man sich überlegt, dass wir erst vor 1,5 Jahren gestartet sind und da mal das prozentuale Monatswachstum anschaut, dann ist das, glaube ich, schon ganz, ganz beeindruckend. Und da bin ich erst sehr stolz auf unser Team.
Das wollte ich ja jetzt nicht bestreiten. Das sehe ich ja auch so. Ich frage mich nur, ne, es müsste eigentlich jede Eltern interessieren, so etwas in der Art zu haben oder die Kinder auch. Also Bling, ja gut, Bling blinkt mir jetzt nicht jeden Tag auf der Straße entgegen als Werbeplattform, ne? Also in dem Sinne. Oder könntet ihr euch mal vorstellen, dass auch ihr dann irgendwann mal bei den Banken mit angedockt seid, so als Verkaufsplattform sozusagen?
Ich glaube, das Ziel ist, dass möglichst viele der über 10 Millionen Familien in Deutschland zu unterstützen, wo Familien sonst häufig in der Produktentwicklung, nicht im Marketing, aber in der Produktentwicklung häufig vergessen gehen. Da legen wir bei Bling den Fokus drauf. Und unser Ziel ist es ja nicht nur, die Kinder zu unterstützen, sondern wirklich die ganze Familie. So haben wir auch Investmentfunktion jetzt für die Eltern, wo sie Geld nachhaltig für sich und auch ihre Kinder investieren können. Mit unseren Sparbäumen sehen sie dann diese Bäume virtuell in der App wachsen. Wir haben jetzt eine Karte für die Eltern, weil da eben auch viele der Eltern gesagt haben, naja, mein Kind muss den Umgang mit Geld lernen, aber ich habe ihn selbst auch nie so wirklich gelernt in der Schule, ne, was ja auch sehr verständlich ist. Mhm. Und von dem her gehen wir das Ganze sehr breit an und wachsen zum einen mit den Kunden und Kunden, aber zum anderen auch mit dem Angebot, was wir anbieten. Und natürlich sind wir immer daran interessiert, möglichst viele Familien zu erreichen. Mhm. Das ist unser täglicher Fokus.
Ja, du hast eben gesagt, Bling kostet natürlich auch was. Sprich, wie finanziert ihr euch? Oder wie wollt ihr Geld verdienen?
Ja, da sind wir sehr transparent. Wir halten nichts von versteckten Gebühren. Wir glauben, das gehört ja auch darum, irgendwie Finanz- oder die schlechte Finanzkompetenz irgendwie auszunutzen. Und deswegen setzen wir auch ein faires und transparentes Abo-Modell. Es kostet 2,99 € pro Karte, kann man jeden Monat kündigen und kommt ohne jegliche Verpflichtungen oder versteckte Gebühren.
Ach so, nach einer Kündigung könnten Sie die Karte einfach weiter nutzen ohne...
Nee.
Oder App, oder die ist dann auch weg?
Nee, die ist dann auch weg.
Und das Geld auch? Nee, Gott.
Das Geld ist dann auch weg.
Nee, das Geld, das bekommt man wieder zurück. Das wäre dann wieder eher ein verstecktes Gebührenmodell.
Das ist auch nicht schlecht. Das Geld ist dann auch weg.
Genau, wenn ihr kündigt.
Aber wie baust du dir so ein Team auf? Weil du bist ja, auch wenn du schon Erfahrungen hattest und auch mit deinem Mitgründer, wie baut man sich dann schlau so ein Team auf, dass man so eine gute Mischung hat, vielleicht aus Erfahrungen und neuen Ideen. Wie seid ihr da vorgegangen?
Es ist tatsächlich so, dass sich etwas vom Aufregendsten ist, weil natürlich das Team am Schluss auch das Produkt ausmacht. Und ich glaube, gerade ein tolles Team am Anfang zu finden, ist matchentscheidend für den Erfolg des Unternehmens. Wir hatten das Privileg, dass wir mit sehr wenig Personen starten konnten. Das heißt, zu Beginn waren wir eigentlich wirklich nur zu dritt und haben uns da Tag und Nacht mit Bling beschäftigt. Das war noch eine komplett andere Art und Weise des Arbeitens als heute. Man muss sich vorstellen, damals habe ich noch die App-Designs gemacht. Leon hat irgendwie dann das Backend entwickelt und Hadi, der Frontend-Entwickler, hat das irgendwie dann im Frontend umgesetzt. Also es war wirklich eine sehr enge, produktgetriebene Zusammenarbeit. Dann Schritt für Schritt sind die User dazugekommen, das Marketing dazugekommen und dann ging es auch darum, diesen Kreis aufzuweichen und da auch Verantwortung abzugeben. Und um Verantwortung abzugeben, wenn man so tief im Prozess drin ist, ist es wichtig, dass man Vertrauen hat. Und in wen hat man Vertrauen? In die größten Talente. Deswegen haben wir immer sehr stark darauf geschaut, dass wir Personen ins Team holen, die echte Talente sind und die Dinge viel besser können als wir selbst. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Und dann haben wir viel aus dem Netzwerk natürlich eingestellt zu Beginn, wo wir auch wussten, wie die Zusammenarbeit mit den Personen ist und haben das danach Schritt für Schritt weiter ausgebaut. Heute bin ich jetzt auch nicht mehr bei ganz jedem Bewerbungsgespräch dabei. Also das sieht man, wie sich das auch so im Laufe der Zeit auch verändert und weiterentwickelt.
Was könnte euch im Weg stehen? Ich will jetzt nichts Negatives sagen, also aber ich erinnere mich so an die anderen Fintech-Industrien wie Trade Republic und andere, da gab es ja jetzt ein bisschen Gegenwind durch die EU, dann gibt es auf einmal Gesetzgebung, die einen dann doch kalt erwischt und schwupp, ist das Geschäftsmodell auf einmal in Frage gestellt. Kann euch sowas auch passieren oder seid ihr da safe? Gerade weil es ja um Kinder geht und so, könnte ich mir wieder vorstellen, kommt wieder ein Familienminister und hat eine Idee, oh, das geht ja gar nicht und verbietet irgendwas.
Ich bin da sehr zuversichtlich, weil wir bei Bling eine sehr bodenständige Geschäftsentwicklung verfolgen. Wie gesagt, ist das Preismodell sehr transparent und entsprechend gibt es auch nicht irgendwie im Hintergrund etwas, wo wir Geld verdienen und wo vielleicht dann irgendwas reguliert wird, sondern wir haben ein sehr transparentes, bodenständiges und ich würde auch mal sagen betriebswirtschaftlich sinnvolles Geschäftsmodell entwickelt, wo ich mir entsprechend insofern keine Sorgen mache. Natürlich ist es so, dass wir schnell wachsen möchten, von dem her brauchen wir weiteres Kapital, um diese Wachstumskurve weiter ausbauen zu können, weil, wie du gesagt hast, wir möchten so viele Familien erreichen können in Deutschland wie nur möglich und das bedingt auch ein Stück weit Wachstumskapital. Aber mit einem tollen Team, mit einer sehr treuen Kundschaft lässt sich auch vieles schaffen und bin da sehr zuversichtlich, dass wir da so weitermachen können wie bisher.
Mhm. Finanzbildung haben sich ja auch so manche Finfluencer, wie es so schön heißt, auf die Fahnen geschrieben. Da hast du jetzt in einem Interview, zumindest war die Überschrift so, dass es da auch viele schwarze Schafe aus deiner Sicht gibt, das war in der Börsenzeitung. Was macht denn einen guten oder schlechten Finfluencer aus? Oder die Entwicklung ist ja, das ist ja auch ein kleiner Boom, ne? Immer mehr.
Und es ist, glaube ich, auch grundsätzlich zu befürworten, ne? Je mehr man sich mit dem Thema Geld auseinandersetzt, desto besser. Und da gibt es auch ganz tolle Finfluencer, die da aktiv sind und mit denen wir auch gerne zusammenarbeiten. Es ist tatsächlich so, dass jugendliche Influencern auf TikTok mehr vertrauen, wenn es ums Thema Geld geht, als ihren Lehrpersonen. Von dem her darf man das nicht unterschätzen. Und natürlich ist es so, dass man sich auch immer die Beweggründe der Person angucken muss, eben genau wie du vorhin gesagt hast, mit dem Thema Versicherungen aufdrücken oder da irgendwie riskantes Investieren, wenn man vielleicht noch nicht mal weiß, was ein ETF ist, dann ist das vielleicht ein Stück weit fragwürdig. Und wir glauben, dass es einen geschützten Rahmen braucht und auch praktische Erfahrung, und deswegen glauben wir, ist die Karte ein sehr gutes Mittel, um schon sehr früh den Umgang mit Geld ein Stück weit vermittelt zu bekommen.
Ja, da gab es ja einige Sachen im letzten Jahr, ne, wo man feststellt, dass die jungen Menschen sehr schnell an der Börse unterwegs sind. Findest du, da wird zu schnell zu viel, sag ich mal, rumgezockt, um es mal so zu nennen? Oder hält sich das im Ganzen? Ich kenne jetzt nicht das Ausmaß genau, ne? Man hat so manchmal den Eindruck, dass die jungen Menschen da schneller bei sind.
Also man muss zuerst mal dazu sagen, wenn wir die Eltern angucken, dann sind die Mehrheit der Eltern noch nicht investiert, was ja eigentlich auch fragwürdig ist. Das heißt, das Geld liegt meistens auf irgendwelchen Konten herum, wo es man nicht mal zum Teil Zinsen für gibt. Und da wäre natürlich grundsätzlich Investieren vielleicht keine schlechte Sache. Und deswegen haben wir auch die Sparbäume entwickelt, wo man Geld sehr einfach und familienfreundlich investieren kann. Da aber noch nicht weit weg vom Zocken, sondern in nachhaltige und auch konservative Fonds. Und das war uns auch wichtig. Ich glaube, man muss sich halt an das Thema herantasten. Und das ist wie, wenn man das erste Mal ein Auto fährt, man muss irgendwie verstehen, wie funktioniert das und wie geht das alles, und kann dann vielleicht auch nicht gleich mit 150 km/h über die Autobahn brettern, geschweige denn, dass man das in der Schweiz nicht machen darf.
Das wäre noch teurer, ja.
genau, das wird sehr, sehr, sehr teuer. Und von dem her geht es ja auch darum, Schritt für Schritt den Umgang auch dort wieder zu lernen und eben vielleicht auch nicht direkt dann auf Short-Selling zu setzen, ja. Sondern zuerst mal sich mit ETFs und Fonds auseinanderzusetzen.
Vielleicht noch kurz zum Schluss, was ist euer Ziel für dieses Jahr?
Unser Ziel ist eigentlich, dieses Wachstum fortzuführen, wie wir es aktuell haben, und gleichzeitig eben damit auch immer mehr Kinder, Jugendliche, aber eben auch die Eltern zu unterstützen. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass wir jetzt eine Elternkarte eingeführt haben, wo auch die Eltern den Überblick über ihre Finanzen behalten können. Und da werden noch viele weitere tolle Funktionen folgen, die wir gemeinsam mit unserer Community entwickeln. Und darauf bin ich am meisten gespannt, ehrlich gesagt, weil das Produkt schlussendlich natürlich auch das ist, was uns ausmacht.
Ja. Der Nils Feigenwinter. Danke dir, Nils.
Ja, danke.
Vielen Dank für die Einladung.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.